Im Weinbergzentrum war kein Platz für einen großen Saal, aber der Vortragssaal im obersten Stock gehörte zu den besten im Marais. Eine lange Fensterfront aus wandhohen Elementen bot einen prachtvollen Ausblick über die Dächer in Richtung Seine, und an den Wänden hingen große Schwarz-Weiß-Fotos, die jüdisches Leben in Paris vor dem Jeudi Noir zeigten. Alle Abgebildeten waren dem Holocaust zum Opfer gefallen, auch Isaac Weinberg, der kein Vierteljahr vor der Katastrophe in seiner Bibliothek fotografiert worden war. Anna fuhr im Vorbeigehen mit dem Zeigefinger über das Foto, wie sie Van Goghs Pinselstriche berührt hatte. Nur sie kannte den geheimen Zusammenhang zwischen dem Gemälde, ihrem Großvater und dem Zentrum, das seinen Namen trug. Nein, dachte sie plötzlich, das stimmt nicht ganz. Der Restaurator kennt ihn auch. Auf dem Podium vor der Fensterfront stand ein rechteckiger langer Tisch und auf dem Parkett waren 200 Stühle in 10 Reihen angeordnet. Alle Stühle waren besetzt und auf den Stehplätzen an der Rückwand drängten sich nochmal etwa 100 Zuhörer. Anna nahm ihren Platz ein. Sie hatte sich bereit erklärt, als Puffer zwischen Goldman und Strauss zu fungieren und hörte zu, wie Rachel Levy das Publikum bat, seine Handys auszuschalten. Dann war sie an der Reihe. Sie schaltete das Mikrofon ein und sah auf die erste Zeile ihres Manuskripts hinunter. Es ist eine nationale Tragödie, dass eine Konferenz dieser Art überhaupt stattfindet. Und dann hörte sie ein Geräusch von der Straße herauf, ein Knallen, als würden Feuerwerkskörper gezündet, bevor ein arabischer Ruf erklang, »Khaybar, Khaybar, ya Yahud!« Anna verließ das Podium und trat rasch an eines der wandhohen Fenster. »Oh Gott«, flüsterte sie. Sie warf sich herum und wollte den Podiumsgästen eine Warnung zurufen, aber die Detonation übertönte ihre Worte. Im nächsten Augenblick tobte ein Wirbelsturm aus Glassplittern, Stühlen, Ziegelsteinen, Kleidungsstücken und menschlichen Gliedmaßen durch den Saal. Anna fühlte, dass sie nach vorn kippte, wusste aber nicht, ob sie stürzte oder flog. Aus dem Augenwinkel heraus sah sie Rachel Levy wie eine Ballerina vorbeikreiseln, dann verschwand Rachel, wie alles andere, hinter grauen Schleiern. Zuletzt kam sie zur Ruhe, vielleicht auf dem Rücken, vielleicht auf der Seite, vielleicht auf der Straße, vielleicht unter Beton und Ziegeln begraben. Die Stille war bedrückend. Sie wollte sich Gesteinsstaub aus den Augen wischen, aber ihr rechter Arm gehorchte ihr nicht. Dann merkte Hanna, dass sie keinen rechten Arm mehr hatte. Anscheinend auch kein rechtes Bein mehr. Sie drehte den Kopf etwas zur Seite und sah einen Mann neben sich liegen. »Professor Strauss, sind Sie das?« Aber der Mann sagte nichts. Er war tot. »Bald bin ich auch tot«, dachte Hanna. Plötzlich fror sie schrecklich. Das musste von dem Blutverlust kommen. Oder vielleicht von dem Windstoß, der für kurze Zeit den schwarzen Rauch vertrieb. Nun erkannte sie, dass sie und der Mann, der Professor Strauss sein konnte, inmitten von Trümmern auf der Rue des Rosiers lagen. Und über ihr stand eine Gestalt ganz in Schwarz, die mit einem Sturmgewehr auf sie zielte. Eine schwarze Sturmhaube verbarg das Gesicht, aber die Augen waren sichtbar. Sie waren schockierend schön. Zwei Kaleidoskope aus Haselnuss und Kupfer. »Bitte«, flüsterte Hanna. Aber in den Augen hinter der Maske brannte nur religiöser Eifer. Dann kam ein weißer Lichtblitz, und Hanna ging auf einmal heil und gesund einen Flur entlang. Sie öffnete die Tür ihres früheren Kinderzimmers und tastete im Dunkel nach dem Van Gogh. Aber das Gemälde war anscheinend schon fort. Und im nächsten Augenblick war Hanna tot. Rue de Grenelle, Paris. Später würden die französischen Behörden feststellen, dass die Sprengladung über 500 Kilo gewogen haben musste. Sie war in einem Lieferwagen, einem weißen Renault Trafic, versteckt gewesen und nach Aufzeichnungen der vielen Überwachungskameras in dieser Straße um Punkt 10 Uhr detoniert. Genau zur Eröffnung der Konferenz im Weinberg Center. Die Terroristen waren auf die Minute pünktlich gewesen. Nachträglich betrachtet war die Autobombe für solch ein bescheidenes Ziel unnötig groß gewesen. Französische Fachleute berechneten, dass 200 Kilo Sprengstoff vermutlich ausgereicht hätten, um das Gebäude einstürzen zu lassen und alle darin zu verwunden oder zu töten. Mit 500 Kilo ließ die Bombe jedoch entlang der gesamten Rue de Rosier Gebäude einstürzen und Fenster zersplittern. Die Druckwelle war so stark, dass die Pariser Erdbebenwarte ein leichtes Beben registrierte und richtete auch unterirdische Schäden an. Im ganzen Arrondissement rissen Gas- und Wasserleitungen. Ein Metrozug entgleiste bei der Einfahrt in die Station Hôtel de Ville. Weil die Polizei von einem Anschlag auf die U-Bahn ausging, ließ sie die gesamte Metro räumen. Das führte zu einem Verkehrschaos in der Innenstadt, das den Attentätern unerwartet zu Hilfe kam. Auf der Rue de Rosier riss die Urgewalt der Detonation einen 6 Meter tiefen Krater. Von dem Renault-Trafic blieb nichts übrig, außer der linken Hecktür, die seltsamerweise intakt, fast einen Kilometer weit entfernt in der Seine treibend entdeckt wurde. Später stellten die Ermittler fest, dass das Fahrzeug in Vaux-en-Velin, einem düsteren Vorort von Lyon mit mehrheitlich muslimischer Einwohnerschaft, gestohlen worden war. Am Vorabend des Anschlags war es von Unbekannten nach Paris gefahren und vor einem Bad- und Küchenstudio am Boulevard Saint-Germain abgestellt worden. Dort hatte es gestanden, bis es um 8.10 Uhr am folgenden Morgen von einem Mann abgeholt wurde. Er war bartlos, ungefähr 1,75 Meter groß, trug Baseballmütze und Sonnenbrille. Er fuhr scheinbar ziellos kreuz und quer durch Paris, bis er dann um 9.20 Uhr vor der Gare du Nord einen Komplizen einsteigen ließ. Die französischen Sicherheits- und Geheimdienste gingen anfangs davon aus, dort sei ein zweiter Mann zugestiegen. Die Auswertung der Überwachungsvideos zeigte jedoch, dass der Komplize eine Frau gewesen war. Als der Renault den Marais erreichte, hatten beide Insassen sich mit schwarzen Sturmhauben getarnt, und als sie vor dem Weinbergzentrum aus dem Wagen sprangen, waren sie mit Kalaschnikows, Pistolen und Handgranaten schwer bewaffnet. Die beiden Sicherheitsleute des Zentrums und 4 noch wartende Besucher wurden sofort erschossen. Ein Passant, der beherzt dazwischen gehen wollte, wurde kaltblütig erledigt. Andere Fußgänger auf der schmalen Straße ergriffen klugerweise die Flucht. Die Schießerei vor dem Weinbergzentrum endete um 9.59 Uhr und 30 Sekunden. Und die beiden maskierten Attentäter gingen ohne sonderliche Eile zur Rue Vieille du Temple weiter, wo sie einen beliebten Fleischerladen betraten. Dort warteten 8 Kunden in einer ordentlichen Schlange. Alle wurden erschossen. Auch die einzelne Verkäuferin, die um ihr Leben flehte, bevor sie von mehreren Schüssen getroffen zusammenbrach. Im selben Augenblick ging auf der Rue de Rosier die Autobombe hoch. Die Druckwelle ließ die Schaufenster des Fleischerladens zersplittern, aber ansonsten blieb das Gebäude heil. Die beiden Attentäter flüchteten nicht sofort vom Tatort. Stattdessen kehrten sie in die Rue de Rosier zurück, wo eine letzte Überwachungskamera aufzeichnete, wie sie methodisch das Trümmerfeld absuchten und Verletzte und Sterbende erschossen. Zu ihren Opfern gehörte Hanna Weinberg, die von 2 Schüssen getroffen wurde, obwohl sie ohnehin praktisch keine Überlebenschance hatte. Die Terroristen waren ebenso grausam wie kompetent. Von der Frau gab es Aufnahmen, die zeigten, wie sie gelassen eine Ladehemmung ihrer Kalaschnikow beseitigte, bevor sie einen Verletzten erschoss, der kurz zuvor noch im 3. Stock des Zentrums gesessen hatte.